Hallo und willkommen zur vierten Folge von Working in the Cloud, dem Gebrüderheits-Podcast zu Thiel und allem, was dazugehört. Ihr hört Folge 4, den zweiten Teil des 10-Jahres-Interviews mit Claudius und Daniel. Wie bei der letzten Folge findet ihr am Ende Antworten auf Fragen, die das Team gestellt hat, diesmal jedoch von Claudius. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem zweiten Teil vom Interview und wie immer, wenn es was gibt, kontakt@gebrüderheiz.de oder @gebrüderheiz auf Twitter. Ich freue mich auf euch. Tschüss! Und über die Jahre ist ja nicht nur der Kundenstamm gewachsen, sondern auch unsere Präsenz vor Ort. Also ihr habt schon erwähnt, es ging in der Eisenbahnstraße los, aber heute haben wir ja zwei Standorte. Wie ist denn das entstanden?
Ich will zum Büro noch ein paar Sachen sagen. Das ist nämlich lustig, weil zum einen, Claudius, du hast ja am Anfang auch in der Eisenbahnstraße gewohnt, ne?
Richtig, genau.
Ich habe da. Und das war ja. Genau, das war, du hast da irgendwie gewohnt und dann da dein Freelance-Office gehabt und die Lage war natürlich ganz hervorragend, eine Minute vom Hauptbahnhof entfernt. Und da war so ein Buchhändler vorher drin oder so.
Antiquariat war vorher drin.
Antiquariat, genau. Und dann bist du irgendwann umgezogen und dann hatten wir das nur als Büro und ich habe damals, glaube ich, noch in Lahr gewohnt, ne?
Kann sein.
Das ist unsere Heimatstadt, 50 Kilometer von Freiburg entfernt und dann bin ich irgendwann in dieses Büro eingezogen. Und es war halt cool, weil das war wirklich so ein großer Raum, wo dann das Office war und so ein kleiner Raum, wo man halt schlafen konnte und es gab nicht mal eine Küche, also ohne Witz, war nur so ein Bad und ich habe dann immer irgendwo außerhalb gegessen und oder bei Freunden gekocht. Das war schon so ein bisschen Startup-Life, fand ich, für mich auch. Das war ganz cool in dem Büro und dann haben wir ja in der Eisenbahnstraße noch ein zweites Büro gemietet. Hinten im Hinterhof, nämlich. Das hatte dann mehrere Räume, da war über so einer Druckerei von dem gleichen Vermieter und dann hatten wir da zwei Offices und vorne in dem vorderen Büro haben wir jetzt sogar so ein Coworking mal gemacht.
Stimmt.
Kurzzeitig. Das hieß irgendwie Freiraum. Also wir haben eh mal sowieso irgendwie also Side-Projects auch mal gemacht und ja. Mal kurz irgendwie Coworking, so quasi Lean Approach einfach mal irgendwie angekündigt und dann plötzlich Coworking mit 10er-Karten und alles gemacht. Ich erinnere mich, damals hat dann noch die Martina vom Grünhof mich angerufen und meinte, hey Daniel, also ich kannte die schon aus einem anderen Kontext und hey, wir gründen gerade auch ein Coworking und jetzt kommst du uns zuvor. Und die waren wirklich so, die waren halt so richtig, die haben das so richtig gut geplant und sind ja auch heute ein riesen Coworking in Freiburg. Aber genau, also Coworking haben wir auch mal kurzzeitig ausprobiert, aber das war auch nicht so ernst. Das war einfach, weil wir den Raum übrig hatten. Und dann kam natürlich die Erbprinzenstraße, was echt ein traumhaft schönes Büro ist. Ein schöner Altbau, also ja.
Der Kontakt kam über Kreatin.
Genau, kam über einer unserer Kunden. Und das war schon auch ein großer Schritt, weil das Büro ist nicht ganz günstig. Also kostet irgendwie, ja, weiß nicht, müssen wir nicht über Zahlen reden hier öffentlich, aber es ist schon, genau, schon kostet einfach, Freiburg ist nicht billig und das war dann auch wieder so, ne, solche Investments sind dann immer so, muss man mal dann auch quasi so ein bisschen über die ist quasi auch raus aus der Komfortzone und da haben wir aber gemacht und ich glaube, das war gut. Also es war halt echt auch, wir haben uns echt wohlgefühlt an dem Büro.
Ja, es war ein deutlicher Fortschritt. Wir haben ja dort dann auch Bürogemeinschaft gegründet und das war auch sehr spannend. Also wir haben ja da aus der Branche, also zumindest verwandte Branchen, einer, der als Druckberater, also Berater für Printprozesse tätig ist, mit dabei gehabt. Gab es auch einige Überschneidungen. Genau, und auch ein Marketingberater, was auch zu gemeinsame Projekte gab.
Und jetzt, ich weiß gerade gar nicht, ich habe zwei Punkte im Kopf. Einmal wollte ich mit euch über 2015, also Halbzeit, sprechen. Und das andere ist noch das Büro in Mannheim. Was kam denn zuerst, 2015 oder Mannheim?
Also die Geschichte mit Mannheim ist einfach, meine Frau hat als Lehrerin in Baden-Württemberg keine Stelle bekommen nach ihrem Studium. Deshalb hat sie sich in anderen Bundesländern beworben und hat die erste Stelle, die da angeboten wurde, war eben in Rheinland-Pfalz, in Frankenthal, hinter Ludwigshafen. Und wir haben dann entschieden, dass wir nach Mannheim ziehen. Wir haben da in der Nähe vom Hauptbahnhof unsere Wohnung gefunden. Und der, wer weiß, dass die ICE-Verbindung von Mannheim nach Freiburg relativ gut ist, der kann sich vorstellen, dass ich damals auch noch sehr viel nach Freiburg gefahren ist. Anderthalb Stunden ein Weg. Im Zug kommt man ja auch gut arbeiten. Aber das war auch der Beginn. Das war 2012. Im Sommer sind wir umgezogen. Und das war auch der Beginn dessen, dass wir immer mehr auch diese ortsunabhängiges Arbeiten ermöglicht haben. Zum einen, weil ich eben auf die Fahrt natürlich trotzdem anstrengend ist. Ich habe gesagt, ich muss ja nicht 4 Tage die Woche nach Freiburg fahren, es reichen auch 3. Irgendwann haben wir gemerkt, es reichen auch 2. Und so wurde es irgendwann sogar nur 1 Tag. Und gleichzeitig, wenn man jetzt an der Stelle noch erwähnen darf, dadurch, dass der Steffen irgendwann Nachwuchs bekommen hat und andere auch irgendwann Nachwuchs bekommen haben, hat sich das eben immer mehr als gute Möglichkeit erwiesen. Bis, dass wir eben irgendwann die erste Anfrage hatten von jemand, wo wir wussten, der ist 100% im Homeoffice. Genau. Und Mannheim war also einfach historisch bedingt von mir initiiert und damals habe ich dann ein Coworking in Mannheim gesucht, bin im C-Hub fündig geworden und habe da dann eben erstmal im Coworking gearbeitet und mit der Zeit dann, ich glaube nach 2 Jahren, einen Raum auch angemietet. Was natürlich auch toll war, weil wir über dieses C-Hub wiederum neue Mitarbeiter und auch neue Kunden bekommen haben.
Also zu Remote Work kann ich auch noch ein paar Sachen sagen, weil das ist ja Claudius Perspektive mit Mannheim, aber bei mir war das ein ganz anderer Driver. Mhm. Und zwar war das diese, das Fernweh, kann man sagen, oder der Entdeckerdrang, was ja irgendwie auch eigentlich Teil unserer gemeinsamen Werte ist. Und zwar zu der Zeit, ich glaube, das war auch, ja, so, ja, zur gleichen Zeit. Erinnere ich mich noch, kamen so die ersten Blogartikel von Peter Levels, erinnere ich mich noch, so von wegen, hey, eigentlich, ich habe hier meinen Laptop und ich programmiere nur und eigentlich kann ich ja auch von Thailand aus arbeiten. Das interessiert ja keinen. Es waren wirklich so, wo man gemerkt hat, okay, Leute kommen auf die Idee, eigentlich könnte ich ja auch so nebenher unterwegs sein und reisen. Und heutzutage ist es ja ein riesen Movement geworden eigentlich. Also ich wohne hier ja auch in so einem Digital Nomad Town in Bulgarien, wo wir irgendwie über 100 Nomads sind, die da remote arbeiten. Und ja, also das hat mich damals halt auch gejuckt und dann bin ich wirklich viel unterwegs gewesen eigentlich. Monatelang oder jahrelang durch die Welt irgendwie gereist und die Projekte von unterwegs gemacht. Und das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Ja.
Ich weiß noch, da hatten wir irgendein Workcamp. Da habe ich Daniel gesagt, geh doch mal nach China oder mach das doch.
Also, ja, ja.
Irgendwie habe ich dich da auch ermutigt, weil ich das...
Ja, ja, kann gut sein.
Weil einfach also, der Mann hat ja auch dir auch abgespürt, dass wenn du solche Reisen gemacht hast, dass es dich halt inspiriert hat, ja.
Tja. Ich erinnere mich dann noch an, ich habe dann auch mal irgendwie so ein Volunteering gemacht in Kambodscha bei einer Webagentur für 3 Monate, so quasi Support von kambodschanischen Designern. Das ist so ein Schweizer, der die Agentur da gegründet hat. Das war ganz echt eine coole Experience auch. Und ich erinnere mich nur an so krasse Szenen, wo ich irgendwie in Kambodscha auf so einem Motorrad hinten drauf sitze und ich habe irgendwie mein Skype dann immer weitergeleitet. Ah, genau, irgendwie meine deutsche Nummer auf Skype, über Skype an meine kambodschanische SIM-Karte dann weitergeleitet. Und dann saß ich auf dem Motorrad drauf und hast immer so Taxifahrer, sitze ich auch so drauf und dann rufen da Leute an und ich habe das Telefon abgenommen, es war irgendwie Uniklinik Freiburg, wegen irgendeinem Issue oder so. Und ich dachte, so bequem, es war irgendwelche Hintergrundgeräusche, aber die haben es nicht, also es war irgendwie... mit dem Motorrad da telefoniert und dann dachte ich auch, krass, die Welt ist einfach so global geworden und man kann es einfach von überall aus machen. Ne? Das war schon eine lustige Zeit auch. Ja.
Ich finde das richtig schön, weil ich erinnere mich auch, als damals die ersten Blogartikel kamen und ich hatte da gerade meine Fachoberschule abgeschlossen und da war so bei mir drin, nee, das kann nicht funktionieren. Also ich habe das wahrgenommen und habe mir gedacht, ja, der ist jetzt glücklich, aber ich hätte nie gedacht, dass das irgendwas ist, was für mich greifbar wird. Und ich denke, da muss man auch einfach Gebrüder Heitz mal danken, dass es nicht nur so entstanden ist, sondern dass es auch so gelebt wird für jeden. Genau. Ja. Ich würde jetzt gerne in 2015 ankommen. Das ist jetzt zwar, vielleicht ist da nichts Großes passiert oder das war halt einfach so zwischendrin, aber wir dachten, es ist ganz schön mal zu beleuchten, wie sah es denn nach 5 Jahren aus?
Ja doch, das war ein wichtiges Jahr.
Ich glaube auch, genau, das war nämlich ein wichtiges Jahr, weil wir da schließen wollten, glaube ich.
Nee, oder? Das war davor, Daniel, das war davor. Ja, das war 2012, waren wir mal... an einem Punkt, wo wir uns unsicher waren, lange hin und her überlegt haben, weil es war so, du hattest sehr viele so Start-up-Ideen, ich war Colored By, verschiedene andere noch, und ich hatte ja auch noch ein Start-up-Projekt, genau, und irgendwie hatten wir mal kurzzeitig überlegt, lassen es Agenturgeschäft doch sein. Es war ein Moment.
Es war schon recht konkret.
Also es war sehr konkret. Also wir hatten den Mitarbeitern schon gesagt, Leute, wir wollen es eigentlich schließen. Und das war, ich weiß nicht mehr, es kam so, es hing am seidenen Faden, warum es dann doch weiterging. Und also wir hatten es schon kommuniziert und dann eben aber irgendwie ist irgendeinem Grund die Kehrtwende gemacht. Und ich weiß auch, dass wir dann wiederum einige Zeit gebraucht hatten, bis wir wieder alle im Boot hatten, zu sagen, wir machen jetzt doch weiter. Es war eine turbulente Zeit, ja.
Okay, das war 2012, sagst du ja. Das kann
ja, ja, das war, weil ich weiß noch, das war die Zeit, wo wir, also Silvester 11, 12 war ich in Indien. Ja, stimmt. Weil du hattest ein 3-monatiges Startup-Programm in Indien besucht und ich kam dich besuchen und in der Zeit haben wir das so überlegt und vielleicht war es auch, weil wir so weit weg waren oder keine Ahnung. Jedenfalls haben wir dann doch weitergemacht und dann und ich bin ja sehr froh darüber, dass wir das doch so entschieden hatten. Es gab dann noch die Zeit, wo ich eben in Mannheim war und Ich hatte ein größeres Projekt als Projektmanager für einen IT-Dienstleister hier noch angefangen, und das da war auch eine Phase, wo es irgendwie ein bisschen, ja, wo unser Fokus nicht so auf Gebrüderheits lag. Und ich weiß noch, dass dann eine Anfrage kam von der Universität Basel. Ja, so eine News-Plattform. Und Daniel meinte noch, ach, Universität, weiß nicht. Ich habe dann einfach beschlossen, ich nehme es mal wahr. Ich guck mal, was das ist. Und daraus hat sich ja dann doch ein größerer Auftrag entwickelt. Ich glaube sogar, dass das dann wiederum zu dem Zeitpunkt, und das hat eben dann 2015, war das der größte Auftrag war, den wir hatten. Das war dann wirklich eine große News-Plattform für die Stadt Basel. Es war nicht die Universität, sondern es war ein privater Finanzier. Und natürlich war auch eine wissenschaftliche Beratung dabei, sonst wäre es ja nicht verständlich, warum diese Anfrage eben darüber kam. Und zwar hat auch nicht die Universität selber angefragt, sondern es war ein Professor, der da mitgewirkt hat, der das eben angefragt hat. Genau. Und ich denke, damals, was man dazu sagen kann, war einfach, dass wir mit sehr vielen Freelancern gearbeitet haben, weil wir innerhalb kürzester Zeit auch ein Portal aufgebaut haben. Und diese Freelancer, ich weiß noch, dass ich dann innerhalb von 3-4 Wochen eben verschiedene gute Leute finden musste. Und aber die Leute gefunden habe, mit denen wir dann jahrelang zusammengearbeitet haben. Also der Miroslav, der Rupert, gut, den Nico kannten wir schon, aber auch Dominik. Also es gab wirklich, und das hat uns ja auch geprägt, weil wir von da an noch deutlich mehr auch mit Freelancern gearbeitet haben. Und diese, genau. Was es auch mit sich gebracht hat, war, dass wir wussten, okay, wir können innerhalb kurzer Zeit große Projekte machen. Das war, glaube ich, eine ganz wichtige Erfahrung auch nochmal.
Ja, stimmt, das war da angefangen, genau.
Und deswegen war 2015 wohl ein wichtiges Jahr.
Aber es war auch nochmal das Jahr, das möchte ich auch nochmal mit reinschieben, ist ja quasi die Phase, wo Christian dabei war. Das war dann wahrscheinlich zwischen 2012 und 2015, ne?
Ja.
Also wir waren mal zu dritt auch in der Geschäftsführung, und der Christian hatte dann zwischenzeitlich auch, war auch Shareholder. Und das war auch eine coole Zeit, fand ich. Wir haben da echt allerlei coole Sachen ausprobiert. Zum Beispiel haben wir irgendwie die Phase gehabt, wo wir quasi den wechselnden CEO hatten. Also jeder war irgendwie ein halbes Jahr Geschäftsführer, und dann die anderen haben irgendwie andere Sachen gemacht, und dann haben wir immer das gewechselt. Das war total interessant.
Ja.
Aber ja, weiß auch nicht. Ja.
Also ihr habt, glaube ich, schon wieder eine Frage umgekegelt. Das war so schwierigste Momente. Ich denke, das war so der Punkt, wo ihr vielleicht zumachen wolltet.
Ja.
Gab es da noch mehr?
Ja, also ich meine, das Projekt mit dem, was der Claudius gerade angesprochen hat, das hat sich ja auch, also war anfangs auch super und so, aber es war halt ein Startup, und das hat sich halt einfach nicht so gut entwickelt, das Startup, und das war dann halt auch eine schwierige Beziehung am Ende, weil die einfach dann auch kein Geld mehr hatten und die konnten die Rechnung nicht mehr bezahlen und so, und das war halt dann auch hart, fand ich. Also das war auch persönlich eine sehr schwierige Sache, finde ich, weil das war einfach, ja, das quasi zu handeln, dass da einfach so viel Geld dann fehlt und nicht bezahlt wird und so, das war, muss man erstmal irgendwie dann regeln, alles über Anwälte und Leute, so Sachen, das war irgendwie nicht so angenehm.
Ja.
Gibt's denn auch noch beste Momente, die euch im Kontrast dazu einfallen?
Ja, ich möchte noch eine wichtige Phase erwähnen. Also
ja?
In der Phase, wo wir zu dritt als Geschäftsführer waren mit Christian, hatten wir eben auch eine Phase, wo wir wo es einfach finanziell eng war. Also ich meine, es war das Jahr 2012 im Endeffekt, wo wir mal Verlust gemacht haben. Und das hat wirklich auch bedeutet, dass Daniel und ich quasi, weil wir ja Personengesellschaft sind, also damals GbR, danach dann GmbH und Co. KG, aber im Prinzip haben wir viel gearbeitet und gar nichts bekommen. Also nicht mal ein Gehalt. Und das war wirklich auch anstrengend. Das war auch anstrengend, weil natürlich, also ich war damals schon verheiratet und das ist natürlich dann, bringt es auch Belastung mit sich. Genau, das war auch der Grund, warum ich dann mir in Mannheim eben noch ein zweites Projekt gesucht habe. Genau. Aber es sind auch die Momente, wo man als Mensch einfach dran reift. Also eine Firma zu haben, die schwierig ist, das ist eben der Moment, wo man diese Erfahrung auch machen darf und dann in guten Zeiten eigentlich dankbar sein kann und auch also man reift einfach daran, ja. Insofern möchte ich sie nicht missen.
Okay. Das nehme ich jetzt einfach mal so mit. Und wir sind tatsächlich am letzten Punkt von dieser Frageliste angekommen, aber noch nicht am letzten Punkt von der ganzen Seite. Und ich würde einfach gefühlsmäßig sagen, das ist jetzt das Ende der ersten Folge. Ich stelle euch noch eine Frage und dann schauen wir mal, wie wir weitermachen. Mhm. Und das ist einfach perfekt, weil die letzte Frage ist, was ist denn, wie hat sich für euch die Brüderheit am größten verändert und wie ist euer Ausblick in die Zukunft?
Also ich denke, dass die Entscheidung Richtung Thiel zu gehen, glaube ich, ein Schlüssel ist, ein Schlüsselmoment war. Und es war hat auch sehr starke Veränderungen mit sich gebracht. Also Remote war so eine Grundlage, aber das war gar nicht so, das hat sich quasi so entwickelt und das war jetzt gar nicht so bewusst. Aber bei Thiel, das war schon eher eine bewusstere Entscheidung. Das ist irgendwie so gekommen, dass ich da durch einen Freund eben das Buch empfohlen bekommen habe und das gelesen habe und wirklich richtig begeistert davon war, weil ich gemerkt habe, das ist einfach das, nachdem ich immer gesucht habe, wie ich mir wünschen würde, einfach das Business ist laufen. Und wo ich einfach gemerkt habe, das ist irgendwie, das zeigt mir eine Vision von wie man eben Unternehmen leiten kann, die eben nicht so quasi eine Command and Control mäßig sind, sondern eben Sense and Respond. Und fand es total toll und genau, habe es auch Claudius gezeigt. Und wir haben darin einfach quasi eine Chance gesehen, auch quasi ein Unternehmen zu entwickeln, das quasi sich die Stärken so in der Kultur und in den inneren Werten sozusagen entwickelt. Also gar nicht so sehr so, weißt du, irgendwie, wir bieten jetzt das und das oder wir sind jetzt irgendwie besonders, keine Ahnung, so sehr, sehr zahlengetrieben oder irgendwie leistungsgetrieben, sondern eben quasi Werte und Kulturqualität quasi es ist uns einfach wichtig. Und ich denke, das ist tatsächlich sogar für Agenturen eigentlich sogar echt auch was, kann was ein Erfolgsfaktor sein, weil das ist ja letztlich, das Businessmodell einer Agentur ist ja eigentlich nichts Besonderes. Ne? Also das ist ja ein althergebrachtes Geschäftsmodell. Also im Geschäftsmodell steht jetzt hier nicht die Innovation. Aber ich denke, dass quasi in der Art, wie so eine Agentur geführt wird oder sich selbst führt und wie die Kultur ist, sich da entscheidend unterscheiden kann auch und da einen Unterschied machen kann zu herkömmlichen Agenturen. Und ich glaube, dass das die richtige Entwicklung war, die richtige Entscheidung war, und dass die Reise ist noch weit. Also da, ich sehe da noch wahnsinnig viel auch Entwicklungspotenzial und finde es total spannend. Also es macht wirklich Spaß und ich freue mich wirklich auch auf die nächsten 10 Jahre.
Gutes Schlusswort.
Ja.
Habt ihr nichts hinzuzufügen?
Sehr schön. Dann danke ich euch beiden für die Zeit und hoffe, dass wir uns mal wieder hören. Bis zum nächsten Mal. Und liebe Zuhörer, dranbleiben, damit ihr noch die Antworten von Claudius erfahrt. Euch höre ich in der nächsten Episode. Macht's gut!
Wie gut, dass niemand weiß.
dass ich Rumpelstießchen heiße? Nein. Wie gut, dass niemand weiß, dass ich manchmal ziemlich chaotisch bin.
Wenn ich 10 Millionen im Lotto gewinne, dann?
Dann würde ich mir erstmal ein halbes Jahr Zeit nehmen, um zu überlegen, was ich Sinnvolles mit dem Geld anstellen könnte. Es gibt so viele Dinge, die man damit Gutes bewirken kann, aber dazu braucht es erstmal Zeit.
Wenn ich nicht Gebäude Heiz gegründet hätte,
dann hätte ich eine andere Firma gegründet. Auch eine IT-Firma. Aber auf jeden Fall bin ich sehr froh, dass ich meinen Bruder als Geschäftspartner gefunden habe. Also ich hätte lange suchen müssen, bis ich einen ähnlich guten Partner gefunden hätte.
Wenn das Jubiläumsjahr nicht das Pandemiejahr wäre.
Och, dann hätten wir natürlich eine große Sause gemacht. In Mannheim oder Freiburg. Das wäre natürlich sehr lustig gewesen, aber ich fand unser Advents- und Weihnachts-virtuelles Meetup gestern Abend wirklich genauso gut. Das war ganz toll. Vor allem die Webseite mit den 10-jährigen, mit den Statements zum 10-jährigen Jubiläum.
An GH schätze ich am meisten,
dass es eine lebendige Firma ist, die von den Mitarbeitern getragen wird. Und dass es ein Ort ist, wo man lernen darf.
Ich war noch niemals.
Ich war noch niemals in den USA.
Ich muss unbedingt noch.
Ich muss unbedingt noch einen Baum pflanzen.
In 10 Jahren. Ist Gebrüder Heitz?
In 10 Jahren ist Gebrüder Heitz eine bekannte Agentur, bekannt für ihre Unternehmenskultur.
Der Geburtstagskuchen kommt am...
Der Geburtstagskuchen kommt, der müsste ja eigentlich am 1.1.2021 zum 11-jährigen Jubiläum kommen.